Für die Einladung hier nach Hohenhorst, eine gute Gelegenheit, auch meinen alten Freund, hätte ich was gesagt, ehemaligen Studienkollegen, Pastor Jürgen Wiegel, wiederzutreffen und ein bisschen im Plattdeutsch zu klönen. Der Predigttext heute ist sehr bekannt, ein zentraler Vers der evangelischen Kirche, Römer 1, Vers 16. Da steht, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die da rettet alle, die daran glauben. Herr, hilf uns, dein Wort zu verstehen, uns daran zu freuen und es immer mutig und gerne weiterzusagen. Amen. Ja, das kennen wir, denke ich, alle irgendwie in unserem Leben, was es heißt, sich zu schämen. Stimmt's? Kommt mal vor. Ich erinnere mich an eine alte Geschichte aus der Grundschule. Da ist mir sowas passiert, unvergesslich im Gedächtnis geblieben. Im Kunstunterricht sollten wir ein Gemälde malen, der Hase und der Igel. Kennt ihr die Geschichte noch, ihr Konfirmanden? Kennt man die noch heute? Der Hase und der Igel, ne? Gut zu erzählen, schwierig zu malen. Ich habe nicht die größte Gabe. Ich kriege nicht mal einen Kreis rund gemalt. Auf jeden Fall sollten wir das malen mit Tusche und so. Ich habe das auch gemalt, der Hase und der Igel, der Wettlauf. Und habe dann das Bild zum Trocknen liegen lassen. Am nächsten Tag kam ich in die Schule. Und ich kam ins Klassenzimmer. Und da standen einige Mitschüler aus der dritten oder vierten Klasse um einen Tisch herum und haben miteinander gekichert und gegackert und gelacht und gespottet. Ich war natürlich neugierig, wollte auch wissen, was ist denn hier so lustig, worüber lacht ihr denn? Und als ich zum Tisch herantrat, da habe ich gleich gemerkt, worum es ging. Da lag mein Bild mitten auf dem Tisch und die haben sich alle beölt. Die haben alle gelacht, die haben alle gespottet, weil es war tatsächlich dem damaligen Kunstverständnis entsprechend nicht so schön. Heute natürlich wäre das ein Picasso, aber damals die Modemeinung war noch nicht so weit. Und ich fing natürlich sofort an, mich zu verkriechen im Innersten und es zu leugnen. Nein, das Bild habe ich nicht gemalt. Doch, Rainer, das hast du gemalt. Nein, kein, rot angelaufen höchstwahrscheinlich. Und da haben sie gesagt, nein, das hast du gemalt. Da steht doch dein Name groß drunter. Da konnte ich es nicht mehr leugnen. Ja, es entsprach nicht der Modemeinung, ne? Und das geht uns doch oft so, dass man sich schämt, wenn man alleine steht mit der Meinung, wenn man denkt, das ist überholt von vorgestern aus dem 18. Jahrhundert oder aus dem Reformationszeitalter, wenn es nicht der Modemeinung oder der Diktatur der Masse entspricht, dann neigen wir schnell dazu, uns auch innerlich zurückzuziehen, den Mund zu halten, über unsere Meinung nicht zu reden. Und vor allen Dingen, wenn man umgeben ist von anderen Menschen, am Arbeitsplatz, vielleicht beim Studium, in der Schule. Das könnte Schwierigkeiten bringen, wenn alle auf einmal zu einem gucken und sagen, was, du glaubst sowas noch? Dann will man nicht rot anlaufen, man möchte nicht, dass Leute über einen reden. Das geht uns doch heute auch noch so. Und wir müssen immer bedenken, es handelt sich um Modemeinungen. Die Zeiten ändern sich, aber das beeinflusst uns sehr stark. Und manchmal kann es uns so auch gehen im Blick aufs Evangelium, dass man irgendwie denkt, ja, das passt nicht mehr so in die Zeit hinein, dass wir uns den Mund verbieten lassen oder schnell auf andere Themen zu reden kommen oder so allgemein von Gott reden, so allgemein von Religion und Gott, weil man merkt, das eckt an, das ist heute nicht mehr so angebracht, das ist alles nivelliert heutzutage, alles das Gleiche und wehe, man guckt da raus, dann kriegt man wie ein Nagel einen Hammer obendrauf, um eingeebnet zu werden. Kann uns auch so gehen, kenne ich auch diese Gefühle, es ist nicht einfach. Aber dieser Bibelvers, den möchte Gott benutzen, um uns daran zu erinnern, dass wenn es ums Evangelium geht, wir wirklich keinen Grund haben, uns zu schämen. Im Gegenteil, wir haben allen Grund, im wahrsten Sinne des Wortes, stolz darauf zu sein. Wenn wir auf irgendwas stolz sein können, dann ist es das Evangelium. Es ist nicht unbedingt unsere Herkunft oder die Bildung oder unseren Stand, den wir erreicht haben oder unsere Nationalität. Das sind alles Dinge, die sind relativ, die vergehen alle. Das ist alles zeitbedingt und hält nicht ewig. Das, worauf wir wirklich stolz sein dürfen und sollen, ist das Evangelium. Und da möchte ich drei Dinge dazu sagen. Zunächst einmal, das Evangelium ist eine lebensverändernde Kraft. Das ist ja der Hauptgrund. Das Evangelium ist eine lebensverändernde Kraft. Und die brauchen wir doch heute auch noch, dass Menschen verändert werden. Oder um es mit dem Wort von Paulus auszudrücken, dass Menschen gerettet werden. Dass Menschen Gott kennenlernen und neu werden. Und das schafft nur das Evangelium. Eine wirkliche Veränderung und dass Menschen gerettet werden, das geht nur durchs Evangelium. Paulus selber ist ein Beispiel dafür. Sie kennen seine Geschichte, ein fanatischer Menschenhasser und Mörder ohne Skrupel. Was hat ihn denn verändert? Das war keine Therapie, das war keine Umerziehungsmaßnahme, das waren auch nicht liebe Verwandte, die den Daumen hochgehalten haben, sondern die Begegnung mit Jesus, mit dem Evangelium, der guten Nachricht. Das hat ihn verändert und sein Herz befreit von Zorn, sein Herz befreit von Fanatismus. Es wird uns ja immer unterstellt und immer mehr in den Medien, dass wer noch an die Bibel glaubt oder wer heutzutage noch Missionar ist, der ist ein Fanatiker. Aber im Gegenteil, wir sehen ja hier bei Paulus, der war ein Fanatiker, skrupellos und intolerant. Und er wurde zu einem weitherzigen, liebevollen, fürsorglichen Missionar und Christen. Wenn Sie seine Briefe lesen, die überhäufen sich ja mit Nettigkeiten. Zum Beispiel 1. Korinther 13, wer hat das geschrieben? Das Kapitel der Liebe. Aus welchem Herzen kam das heraus? Von Paulus, der durch die Liebe Christi verändert worden ist. Oder Paulus sagt einmal zur Gemeinde im Thessalonicher Brief, ich habe mich um euch gekümmert, wie? Wie ein Polizist? Nein. Wie eine Mutter sich um ihre Kinder kümmert. Oder wie ein Vater, der sich sorgt um seine Söhne. Wer hat das hingekriegt, diese Veränderung? Jesus, das Evangelium. Oder ich denke an diese andere Geschichte aus der Bibel von den bekanntesten Zwergen, könnte man ihn ja auch nennen, den Zachäus. Der hatte doch nur Geld und Erfolg und Karriere im Kopf, wie so viele Zeitgenossen heutzutage auch. Und den konnte keiner davon abbringen. So kalt wie das Geld war auch sein Herz und auch so hart und so schmutzig wie seine Hände vom Geld zählen, waren auch seine Motive. Da konnte den Zachäus doch keiner davon abbringen. Kennen Sie diese Geschichte? Ist für mich das größte Wunder in der Bibel. Dieser Geizkragen, dieser Egoist, hat einen großen Bunker, einen Swimmingpool, 3 Angestellte, Mercedes und 10 Lebensversicherungen. Der hatte doch alles. Und keiner konnte den verändern. Der ganze Ort war gegen ihn. Die haben ihn gehasst. Die Mutter hat bestimmt jeden Tag Tränen geweint. Mein armer Junge, wo bist du hingekommen? Ich habe dich doch ganz anders erzogen. Ich habe dir doch die Gebote beigebracht. Und jetzt bist du so skrupellos und nimmst noch die Witwen aus. Aber die Tränen der Mutter konnten ihn nicht rühren. Und auch nicht der Priester der damaligen Zeit. Der hat ihm bestimmt jedes Mal da auf der Straße erzählt. Kannst du dich nicht erinnern am Konfirmandenunterricht oder was es auch immer war damals, ne? Was du gelernt hast, die Gebote und die Bergpredigt, du musst dich ändern, sonst fährst du in die Hölle. Nein, der war hart und hat sich nicht geändert. Wodurch wurde er neu? Durch eine Begegnung, eine persönliche Begegnung mit Jesus, dem Auferstandenen, durchs Evangelium. Und schlagartig ist das größte Wunder geschehen, das sie überhaupt in der Weltgeschichte finden, meiner Meinung nach, nach der Auferstehung. Dass so ein Geizkragen hingeht und sich entschuldigt und allen doppelt zurückgibt, und am Ende von dem, was er noch über hat, die Hälfte den Armen gibt. Sowas kennt man ja gar nicht. Nur Franz von Assisi, der hat das wohl auch gemacht. Also veränderte Herzen, veränderte Leben, wie ist das möglich? Durchs Evangelium. Darauf kann man stolz sein. Ich möchte 2 Geschichten aus Ecuador erzählen, wie Gott das macht. Die eine Geschichte dreht sich um meinen Freund Vinicio, ein Afro-Ecuadorianer, ein charmanter Kerl, fast so groß wie ich, viel hübscher. Wir arbeiten in Ecuador unter Afroamerikanern, Ecuadorianern, meine Frau und ich. Und dieser Vinicio, der hat ein Leben geführt, das sich selber und seine Familie zugrunde gerichtet hat. Er lebt in der Stadt, wo wir wohnen, 150.000 Einwohner, hat die Stadt auf 2.200 Meter Höhe, umgeben von 5.000ern, also Gletscherbergen, eine wunderschöne Gegend. Kommen Sie zu den Bildern, dann können Sie sehen später. Und der Vinicio, der hatte viele Probleme. Jedes Wochenende war im Fußballstadion, kam betrunken nach Hause. Die Kinder haben sich hinterm Sofa versteckt. Die wollten nicht schon wieder Schläge kriegen vom Papa. Die Ehe war 2-mal auseinander. Er hatte viele Trinkschulden, weil er ganz viel Alkohol getrunken hat. Sein Leben, sein Körper, seine Ehe, alles war am sich ruinieren. Und da kam er auch nicht raus. Er war mal bei dieser Sekte und hatte mal da versucht. Er konnte sein Leben nicht ändern. Hat viele Geschichten erlebt, war mal saufen mit seinen 5 Kollegen, hatten sich Schnaps gekauft, aus Kolumbien selbst gebrauter Schnaps. Bei diesem Saufgelege sind 3 seiner Freunde gestorben und er selber wurde blind. Gott hat ihn wieder geheilt. Also ein Leben, das eigentlich verloren war. Verloren, vor allen Dingen, weil er Gott nicht kannte, aber verloren auch durch die Lebensart und Weise. Und dieser Venizio, der kam in den Hauskreis schon einige Jahre zurück. Wir haben viel geredet. Damals war mein Spanisch, man spricht Spanisch in Ecuador, noch rottenschlecht. Aber es ging so ein bisschen, um Freundschaft zu pflegen. Er hat Gottes Wort gehört, ein halbes Jahr kam er jede Woche. Und dann hat er das gemacht, wovon Paulus redet. Das Evangelium rettet alle, die daran glauben. Dann hat er persönlich diese Entscheidung getroffen, ich will diesen Jesus in mein Leben einladen. Ich glaube diesem Jesus und ich möchte neu anfangen. Und seit diesem Tag hat Venizio keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken. Es hat 2 Jahre gedauert, bis er seine Trinkschulden abgezahlt hatte. Die Kinder und die Familie kommen alle in die Gemeinde, sind gläubig. Und da liegt bei denen zu Hause jetzt die Bibel auf dem Tisch. Er hat immer noch Probleme. Natürlich gibt es Anfechtungen. Man kann auch zu Fall kommen. Aber da ist was neu geworden. Und wer bekommt das denn hin? Wer kann denn einen Menschen so erneuern und so retten? Jesus, das Evangelium. Und darauf können wir doch stolz sein. Das kennt man eben in anderen Religionen nicht. Das gibt es nur in der Bibel. Das ist das Besondere des Christentums. Das dürfen wir uns nicht ausreden lassen. Auch nicht durch irgendeine moderne Gleichmacherei. Wie wunderbar, das zu sehen, wie Jesus das Evangelium Menschen verändert. Hier in Deutschland und auch in anderen Ländern, in einer ganz anderen Kultur wie in Ecuador. Es ist die gleiche Kraft, die Menschen rettet. Oder ich denke an eine Christin aus einem der Orte, wo wir arbeiten. Wir arbeiten in einem Hochtal der Anden. Dort gibt es etwa 20 Orte, wo Afro-Ecuadorianer wohnen, ehemalige Sklaven. Und dort gab es, als wir hinkamen, keine Gemeinde, keinen Hauskreis, keinen Kinderclub, keine Jungscha. Ein unerreichtes Gebiet mit dem Evangelium. Und wir haben das große Vorrecht und eine große Freude und Leidenschaft, dort den Menschen das Evangelium zu sagen, in diesem Hochtal der Anden. Und in einem der Orte, da ist die Oliva, sie gehört zu den 4 oder 5 Gläubigen des Ortes, haben es nicht immer einfach. Und ihre Geschichte zeigt, wie Jesus Menschen verändert, auch im praktischen Leben. Weil die Oliva, die hat einen Bruder, den hat sie praktisch großgezogen, weil der Vater und die Mutter sind gestorben. Und die hat ihrem Bruder viel Gutes getan, aber ihr Bruder kennt Jesus nicht. Und dann hat der Bruder eines Tages das große Los gezogen. Er hat nämlich im Amazonas-Dschungel bei einer Ölfirma gearbeitet und die haben eine Gewinnausschüttung gemacht. Und er hat auf einen Schlag $120.000 bekommen. Dollar ist die Währung in Ecuador, US-Dollar. Das wäre vom Verhältnis, vom Einkommen und so, wie wenn einer in Deutschland mal so am Ende des Jahres 600.000 Euro aufs Konto bekommt. Vom Verhältnis her. Das war so ein bisschen komisches Gesetz. Eine Riesenabfindung. Der hatte vorher in einer Hütte gelebt. So ungefähr, ne? Also richtig arm. Und was hat er gemacht? Hat sich ein großes Haus gebaut, 2 Autos gekauft, aber nicht einen einzigen Dollar an seine Geschwister gegeben. Hat ihn nicht mal zum Essen eingeladen. Und als beim Bau seines Hauses gegenüber von der Oliva, also auf der anderen Straßenseite, da war noch ein Berg Kies über vom Bau. Stellen Sie sich mal vor, ne? Und die Oliva, die waren auch gerade am Bauen mit ihrem Mann und die mussten sich das hart erarbeiten. Das sind einfache, ehrliche Leute und setzen alle sparsam dran, auch ein Häuschen zu haben. Die geht zu ihrem Bruder und fragt, kannst du mir nicht eine Schubkarre voll Sand geben? Da sagt der Bruder, nö, musst du bezahlen. Was ist das für ein Leben? Was ist da im Herzen? Was braucht der Mensch? Das Evangelium, damit ein neuer Mensch wird. Oliva, sie ist Christin. Sie geht nach Hause, sie ist natürlich ein bisschen enttäuscht. Es vergeht kaum ein Jahr, da ist ihr Bruder pleite. Fast pleite. Stellen Sie sich mal vor, so schnell kann man Geld ausgeben, ohne überhaupt irgendeinem Menschen was Gutes zu tun, sondern nur für sich. Und dann hat er ja seine beiden Autos, der Bruder, und dann kommt er zu Oliva und sagt, kannst du mir nicht $400 leihen, ich kann mein Auto nicht reparieren. Was macht die Oliva? Sie leiht es ihm. Aber sie haben kaum etwas und der Mann schimpft auch, aber sie leiht es ihm. Das ist ein verändertes Herz, ein Leben, das neu geworden ist. Wodurch denn? Durchs Evangelium, durch diese wunderbare Botschaft, die wir in der Bibel finden, durch die Liebe Gottes. Und Oliva setzt sich in ihrem Ort ein, was sonst keiner macht. Sie geht auch jede Woche einmal und wäscht eine körperlich behinderte Frau, um die sich sonst keiner kümmert und die wie ein Tier lebt in dem Ort. Wäscht sie einmal die Woche, wechselt die Windeln und zeigt damit, dass in ihrem Leben was neu geworden ist. Da kommt die Veränderung einer Kultur her, die Veränderung einer Gesellschaft aus dem Herzen heraus. Nicht in erster Linie durch Programme oder durch Hilfsprojekte. sondern durchs Evangelium. Wenn Menschen das Evangelium verstehen und glauben, dann werden sie von innen heraus neu. Dann ändert sich was in ihrer Verhaltensweise, dann gehen sie anders mit Geld um, dann behandeln sie ihre Nachbarn anders und ihre Familienangehörigen und dann verändert sich auch eine Gesellschaft. Das Zweite, was ich sagen möchte, zunächst einmal die lebensverändernde Kraft des Evangeliums. Das Zweite ist, den Inhalt des Evangeliums sollten wir alle kennen. Worum geht es denn da eigentlich beim Evangelium? Paulus sagt das einmal im 1. Korintherbrief 15, ich habe es euch doch überliefert und genau gesagt, was das Evangelium ist, nämlich, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist nach der Schrift und am dritten Tage auferstanden ist nach der Schrift. Das ist das Evangelium. Das ist der Kern der biblischen Botschaft, die Gott ja schon wie einen roten Faden durch die Bibel hindurchzieht seit 1. Mose 3, Vers 15. Der wird der Schlange den Kopf zertreten. Darum ging es ja schon in dieser Prophetie, dass mal einer kommen wird, der für unsere Schuld am Kreuz sterben wird und der aufersteht und deshalb retten kann und vergeben kann und neu machen kann. Das ist der Inhalt des Evangeliums. Und uns in Ecuador, in unserer Arbeit, ist es sehr wichtig, dass die Christen das genau wissen, verstehen und auch erklären können. Darum gibt es in unseren Gemeinden ein ausgiebiges Schulungsprogramm. Wir haben zum Beispiel für alle Gläubigen ein zweijähriges Jüngerschaftsprogramm. Das findet immer sonntags vor dem Gottesdienst statt. In einer Gemeinde schon morgens um 7 bis um 8. Dann geht der Gottesdienst um 8:30 los. In einer anderen Gemeinde zwischen den beiden Gottesdiensten. Der erste ist um 8 Uhr, der zweite um 11. Und dazwischen gehen etwa 100 Christen in die Jüngerschaftsschule. Das dauert 2 Jahre. Und da gibt es verschiedene Kurse. Aber das Ziel all dieser Kurse ist, dass die Christen ausgerüstet sind in ihrem Alltag, ihren Glauben gebildet und auch glaubwürdig weiterzugeben. Und einer dieser Kurse, den wir dort noch gerade am Überarbeiten und Schreiben sind, da geht es um persönliche Evangelisation. Es ist uns wichtig, dass jeder Christ, der zu unseren Gemeinden kommt, ausgestattet ist, um dann Menschen im persönlichen Lebensbereich das Evangelium erklären zu können. Dass sie ermutigt sind, dass sie es Gott zutrauen, dass er sie benutzen kann und dass sie auch wissen, was sie sagen können. Und da bringen wir den Christen verschiedene Werkzeuge bei. Tools nennt man das, weil wir glauben und davon überzeugt sind, dass das Evangelium sich am besten verkündigt, nicht nur in den Kirchengebäuden, sondern in der Küche und im Wohnzimmer, am Arbeitsplatz, im Bus oder im Restaurant. Da möchte Gott, dass wir das Evangelium anderen Menschen weitersagen. In der Schule, beim Pausenbrot oder auf einer Schulfreizeit im Schullandheim. Da möchte Gott, dass wir, jeder einzelne Christ von Jesus, weitersagt. Und das ist unser Ziel, dass jeder Christ das so auch sagen kann. Und wir benutzen da verschiedene Dinge. Wir benutzen 5 Farben, an denen man das erklärt, oder die 5 Finger der Hand. Die kann man nie zu Hause vergessen. Und wir bringen in diesem Kurs, wo es um persönliche Evangelisation geht, den Christen 15 Bibelverse bei. Das müssen die auswendig lernen innerhalb von 3 Monaten. 15 Bibelverse, die uns zeigen, wie nötig das ist, von dieser wunderbaren Botschaft zu reden. Und die auch gleichzeitig Bibelverse sind, die man anderen weitersagen kann. Ist auch eine gute Sache, mal ein paar Bibelverse auswendig lernen, nicht nur im Konfirmandenalter. Da wollen das immer die Eltern und Großeltern, dass die konfirmandenartig die Bibelverse auswendig lernen und den Katechismus. Aber wie wäre es denn mit uns Älteren? Ich gehe auch schon auf die Rente zu. Mit Bibelverse auswendig lernen. Eine schöne Sache, dass man das dann auch sagen kann, auch wenn die Bibel nicht gleich griffbereit an der Hand liegt. Und das ist sehr hilfreich, da einfach Dinge an der Hand zu haben, die uns das zeigen. Ne? Wir benutzen die Hand zum Beispiel, wenn ich es mal erklären darf. Das gefällt allen Leuten gut. Der Daumen zeigt nach oben. Wenn wir den Leuten das Evangelium erklären, dann reden wir erstmal davon, dass es ein ewiges Leben gibt. Nämlich den Himmel. Und dass Gott einen Plan hat für uns. Er möchte Gemeinschaft haben mit dir und mir und möchte, dass du ewig bei ihm bist, hier auf Erden. Das ist nur die Vorspeise. Dann gibt es den Zeigefinger, der zeigt auf dich und mich. Die anderen Finger, das sind wir Menschen. Wir Menschen sind Sünder. Wir sind verloren. Die Sünde trennt uns von Gott. Und das ist heutzutage nicht mehr so ganz einfach zu begründen, auch in Ecuador nicht und vielleicht auch in Deutschland nicht. Und ich möchte Ihnen mal kurz sagen, was meine Beobachtung ist zu dem Thema. Wenn man so die neueste Diskussion in Deutschland verfolgt, dann habe ich festgestellt, da hat sich etwas Fundamentales im Bewusstsein des Menschen verändert. Etwas absolut Fundamentales. Und vielleicht hilft es Ihnen, das mal vor Augen zu halten. Und das erklärt uns auch, warum Menschen so verschlossen sind heute. Verstehen Sie, normalerweise ist es so in jeder Religion, dass es etwas Heiliges gibt. Ne? Das kennen wir ja. Etwas Heiliges kennt jede Religion und daher definiert sich eine Religion. Im Christentum ist es Gott. Gott ist der Heilige. Jesaja sagt, heilig, heilig, heilig ist Gott. Das heißt, Gott ist unantastbar. Gott ist der höchste Maßstab. Gott ist der, an dem sich alles misst und den man nicht in Frage stellt. Das heißt heilig. Gott ist der Schöpfer, er ist es auch. Er ist heilig. Jetzt hat sich im Bewusstsein der Menschen etwas verändert und das ist ein langer Prozess, dass man ja Gott immer mehr in Frage stellt und vor allen Dingen den Gott der Bibel, den Schöpfer und heiligen Gott, immer mehr in Frage stellt. Wie kann denn sowas sein, was da in der Bibel drin steht und so in der Art. Und das Interessante ist, dass in der neueren Diskussion, das ist mir vor ein paar Wochen aufgegangen, an die Stelle Gottes der Mensch getreten ist. Dass nämlich heutzutage der Mensch der Heilige ist. Wir, nicht in dem Heilige, nicht im Sinne der katholischen Kirche, aber das Heilige, das Ehrfurchtsgebietende, das, was man nicht antasten darf, das, was man nicht kritisieren darf, das, was man nicht in Frage stellen darf, das ist der Mensch mit seinen Überzeugungen, mit seinen Lebensgewohnheiten, solange sie der Mode entsprechen. Das ist das Heilige. Und wehe, da kommt einer und stellt das in Frage und sagt, du bist falsch, du musst umdenken, deine Lebensweise ist nicht richtig, gefällt Gott nicht, das wird nicht mehr toleriert. So hieß es in einem Artikel in der neuesten Diskussion, wie kann man überhaupt dahin kommen, dass man die innersten Überzeugungen eines Menschen in Frage stellt, auch seine religiösen Überzeugungen, auch wenn es irgendeine komische Religion ist. Wir sind dahin gegangen, dass man praktisch Gott entheiligt hat in unserem Denken des Humanismus und dass der Mensch auf einmal das Heilige ist, das man nicht mehr antasten darf. Und dann ist es natürlich schwierig, den Menschen zu begründen, dass sie Sünder sind. Aber wenn ein Mensch das nicht versteht, dass er ein Sünder ist, dass uns schon die kleinste Sünde, wie das Essen der Frucht im Garten Eden, von Gott scheidet, der so heilig ist, wie wir es uns nicht vorstellen können, wenn wir das nicht verstehen, dass wir verlorene Sünder sind, Gott sei mir Sünder gnädig, dann macht die Bibel keinen Sinn mehr. Auch Jesus nicht am Kreuz und die ganze christliche Religion nicht. Aber da hat meiner Meinung nach der Feind lange Zeit angesetzt und hat das im Bewusstsein der Menschen verdreht. Und darum ist es nötig, den Leuten das gut beizubringen und zu zeigen, auch von der Geschichte her, ja, wir sind sündige Menschen. Dann der größte Finger ist ja Gott. Gott ist heilig und gerecht, ist dann der dritte Punkt. Der Ringfinger ist Jesus, dann reden wir über Jesus. Und der kleine Finger ist wichtig, aber nicht der größte, ist der Glaube. Also ganz interessant, wir bringen es in diesem Kurs allen Christen bei, anhand der fünf Finger der Hand einem Menschen anschaulich das Evangelium zu erklären mit vielen Bibelversen. Und wir glauben, jeder Christ sollte das können. Jeder Christ sollte in der Lage sein, wenn er ein nettes Gespräch hat mit einem Freund oder einer Nachbarin, am Ende zu fragen, darf ich dir noch mal was ganz Wichtiges sagen? Oft vergessen wir das. Der dritte Punkt, ganz kurz. Das Evangelium setzt uns in Bewegung. Wie war es? Das Evangelium verändert Leben. Das Evangelium sollten wir kennen und das Evangelium setzt uns in Bewegung. Zum Beispiel den Paulus, der hat ja nach Rom geschrieben und gesagt, ich komme auch und will euch besuchen. Wozu denn? Wollte er mal die Stadt Rom eine Besichtigungstour abstatten? Hatte er ein Weltverbesserungsprogramm? Nein. Er kam, um diesen Menschen das Evangelium zu bringen. Paulus hat sich nicht zurückgezogen nach Tarsus, sondern er war ruhelos unterwegs und hatte noch größere Pläne. Er wollte nach Spanien gehen. Er hatte eine Leidenschaft im Herzen. Das Evangelium hat ihn bewegt und hingetrieben zu anderen Menschen, zu anderen Orten, wo man das Evangelium noch nicht kennt. Und das liegt in der Natur der Sache. Wer das Evangelium kennt, möchte, dass es andere auch kennen. Wir in Ecuador sind in 30 unerreichten Orten unterwegs, versuchen Gemeinden zu gründen. Ich staune über eine unserer Gemeinden, wo ein Team von 20 Leuten jeden Montagabend von 8 bis 11 Uhr ins Krankenhaus geht. Das geht dort und von Station zu Station Brötchen verteilen und Tee und dann aber auch wirklich jedem das Evangelium erklären, ausführlich mit Gebet. 3 Jahre, jeden Montagabend treu. Es begeistert mich, dass der Pastor unserer Hauptgemeinde, da kommen 500 Leute in den Gottesdienst, viele Jüngerschaftskurse, viele Hauskreise, der hat sonntags um 7 Uhr eine Stunde Gebetsstunde, dann ist der erste Gottesdienst um 8, dann Jüngerschaftsschulung und dann um 11 wieder ein Gottesdienst bis 1. Der unterrichtet in der Bibelschule, aber einen Tag der Woche, sagt er, da nehme ich mir frei, den Mittwoch. Und dann geht er mit einem Team von 10 Leuten eine Stunde außerhalb der Stadt in einen unerreichten Ort seit einem Jahr und gründet eine Gemeinde. Das begeistert mich, diese Leidenschaft, dieses immer wieder neu suchen und versuchen, dort das Evangelium hinzubringen, wo man es nicht kennt. Ich möchte schließen mit einer Frage, die einem Professor in den USA gestellt wurde von einem Studenten, schon länger her. Heute stellt so eine Frage keiner mehr. Da wurde der Professor gefragt, Herr Professor, sagen Sie mal, warum, nach all dem Wissen, warum leben Sie eigentlich? Was ist der Sinn Ihres Lebens? Das ist eine gute Frage, ne? Auch mal einen Mathematikprofessor zu stellen oder so. Der Professor hat dann einen kleinen Augenblick überlegt und hat dann aus seinem Portemonnaie eine kleine Sache herausgeholt und gesagt, das möchte ich euch mit diesem Gegenstand erklären. Das war ein kleiner runder Spiegel. Und dann sagte er, diesen Spiegel habe ich nach dem Zweiten Weltkrieg auf einer Straße gefunden. Ein zerbrochener Spiegel, ein Bruchstück eines ganzen Spiegels, der lag auf der Straße. Ich war damals noch jung, habe den Spiegel mitgenommen und habe ihn rundgeschliffen. Und dann fing eine große Leidenschaft in meinem Leben an, sagte er. Die Leidenschaft, mit diesem kleinen Spiegel Licht dort hinein zu projizieren, wo nie Sonne reinkommt. Dann erzählte er von Bäumen und von Löchern und von Höhlen und dass er irgendwo den Sonnenstand abgewartet hat, um irgendwie da Licht hineinzubekommen, wo nie natürlicherweise durch die Sonne Licht reinkommt. Und dann sagt er, das ist der Sinn meines Lebens. Ich möchte in die Dunkelheit dieser Welt etwas von der Herrlichkeit und der Größe Gottes hineinreflektieren. Und das wünsche ich mir auch. Das wünsche ich uns. Vielleicht sind wir, vielleicht ist Ihr Leben wie so ein zerbrochener Spiegel. Es ging manches in die Brüche, manches in die Brüche. Vielleicht eine unerwartete Krankheit, ein unerwartetes Familienschicksal, unerfüllte Wünsche. Aber Gott kann auch den zerbrochenen Teil des Spiegels unseres Lebens nehmen und er tut es und er schleift uns rund und in seiner Hand möchte er uns gebrauchen, um da, wo es ganz dunkel ist, wo Verzweiflung herrscht, wo Ehestreit herrscht, wo Alter das Leute erschrecken lässt, um da etwas hineinzubringen von ihm. Durch unser Leben, aber vor allen Dingen dadurch, dass wir das Evangelium weitersagen. Dazu möge uns Gott gebrauchen und segnen. Amen.